Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Goldene Palme in Cannes, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, gewinnt Justine Triet mit ihrem Film Anatomie eines Falls. In der Hauptrolle Sandra Hüller. Sie spielt die Autorin Sandra in dieser europäischen Produktion und präsentiert sich dabei beeindruckend polyglott.
Ich darf, ja, in verschiedenen Sprachen spielen. Das ist ganz schön, ganz bereichernd. Und ich glaube, je mehr wir das machen, desto mehr verstehen wir voneinander und desto friedlicher kann es vielleicht werden. Also ich finde, darin liegt eine unglaublich große Chance.
Eine unglaublich große Chance, Sandra Hüller. Gleich werden wir Bilanz ziehen der Filmfestspiele von Cannes. Wir werden dann nach Wien schauen zu einer Neuproduktion der Oper Lulu bei den Wiener Festwochen. Und wir besuchen eine Ausstellung im Hygienemuseum in Dresden, die uns irgendwie erklären will, irgendwie zeigen will, was es denn mit dem Glück auf sich hat. Ein 12-tägiger Filmmarathon ist am Ziel. Die 76. Filmfestspiele in Cannes sind am Abend mit der Verleihung der Goldenen Palme zu Ende gegangen und der Jurypräsident Ruben Östlund hat den Preis so verkündet.
Qui a gagné la Palme d'Or?
So, the Palme d'Or 2023 goes to Justine Triet.
Natürlich tobender Applaus. Zum dritten Mal gewinnt die Goldene Palme eine Frau, die Französin Justine Triet. Sie bekam den Preis für ihren Gerichtsfilm Anatomie eines Falls. In unserem Filmmagazin Vollbild heute Nachmittag hat die Regisseurin gesagt, sie habe ganz bewusst diesen Gerichtsraum ausgesucht.
Ich weiß nicht. Das Gericht ist ja vor allem ein angst- und respekteinflößender Ort. Ich wünsche den niemandem. Für jemanden wie mich, der Drehbücher schreibt, ist das Gericht interessant. Denn es ist ein Ort der Fiktion. Hier gehört uns die Erzählung nicht mehr. Wir können aber innerhalb der Fiktion hemmungslos fantasieren.
Die Gewinnerin Justine Triet in unserer Sendung Vollbild. Über diesen Preis und über die Qualität der Festspiele insgesamt spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski. Er ist aus Cannes zugeschaltet. Herr Welinski, schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie bewerten Sie die Entscheidung der Jury?
Ja, also dieser Sieg hat sich im Verlauf des Abends irgendwie schon angekündigt und als dann die Patin für den Gewinnerfilm Jane Fonda vor der Verkündung noch eine flammende Rede auf mehr Frauen in Cannes hielt, da war schon relativ klar, wer hier gewinnen wird. Diese Anatomie eines Falls, das ist ja die Geschichte eines tödlichen Sturzes. Ein Mann fällt aus einem Haus, der einzige Zeuge dieses Unfalls ist sein blinder Sohn und schnell fällt der Verdacht auf die Ehefrau, gespielt von Sandra Hüller, die angeklagt wird, ihren Mann eben gestoßen zu haben. Und aus diesem Kriminalfall, diesem Gerichtsfilm, entwickelt Justine Triet mit der Zeit ein Psychogramm einer Ehe, vielleicht sogar eine Psychoanalyse, wo nicht ganz klar ist, ob es überhaupt noch um die Wahrheit geht oder nicht eher darum, wer die Deutungshoheit über das beste Narrativ hat. Das ist für mich vor allem eine ziemlich gute Drehbuchkonstruktion. Das ist clever gebaut, auch sehr erhellend gemacht. Bei der visuellen Umsetzung des Films hatte ich ein bisschen das Problem, dass das alles mir sehr schlicht und so ein bisschen ambitionslos rüberkam. Also mir ist dieses Kino einfach zu wenig visuelle Kunst, aber das dramaturgische Schreiben dieser Geschichte, das ist natürlich spannend und hat sehr viele Fallhöhen.
Sandra Hüller also in der Hauptrolle, wie prägt sie denn diesen Film?
Ja, also schon sehr. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt, weil sie auch eine sehr unsympathische Figur ist. Sie spielt eine bisexuelle Autorin, die sich um ihr Image in der Außenwelt nicht schert. Sie ist eine Schriftstellerin, die Romane audiofiktional anlegt und dann steht auch plötzlich die Frage des Plagiats im Raum. Hat sie die Ideen ihres Mannes immer geklaut? Aber Sandra Hüller spielt diese Rolle auf Englisch, Französisch, ist aber auch als Deutsche angelegt und immer wenn sie die Sprache wechselt, wechselt sie auch ihr Wesen. Ja, also nachdem, wie sie den Fall erzählt, wechselt die Narration, weil Sprache macht ja auch Wahrheit aus, um es mit Wittgenstein zu sagen. Und damit spielt der Film wirklich sehr schön. Ich hätte Sandra Hüller übrigens den Preis als beste Darstellerin gegönnt. Der Film scheint mir hier mit der Goldenen Palme etwas überprämiert.
Spiegelt denn dieser Preis die Stärke des französischen Kinos in Cannes in diesem Jahr?
Naja, man muss ja sagen, dass der Regiepreis an den Vietnamesen Tran Anh Hung geht, der einen sehr französischen Film auch mit Juliette Binoche in der Hauptrolle gedreht hat, als geniale Köchin im 19. Jahrhundert, die so an der Schwindsucht leidet, aber trotzdem einen perfekten Geschmack hat. Aber sowohl Justine Triet als auch Tran Anh Hung waren schon Solitäre im Wettbewerb, wenn es um das französische Kino geht. Das war nicht wirklich stark dieses Jahr, auch wenn man so in die Nebenreihen mal reingeguckt hat, da zeigte sich im französischen Kino eher eine Müdigkeit in der Form, aber auch in der Erzähllust, die wirklich kreativen Impulse, die kamen in diesem Jahr aus anderen Ländern.
Der zweitwichtigste Preis, der ging an den Briten Jonathan Glazer für seinen Film The Zone of Interest. Ich glaube, unter den Kritikerinnen und Kritikern war das eigentlich der große Favorit.
Ja, auch für mich, ehrlich gesagt, weil dieser Film ist ein ganz großer Wurf. Es ist ja die Geschichte der Familie des Lagerkommandanten Rudolf Höss in Auschwitz. Gefilmt mit 10 Kameras, aber immer statisch, immer von außen, bloß keine Close-ups, bloß keine Identifizierung mit den Tätern. Und wie Jonathan Glazer das Grauen vom Vernichtungslager Auschwitz eben nicht zeigt, sondern nur im Hintergrund passieren lässt, getrennt durch so eine große Mauer. Und wir in diesem Haus der Familie Höss sind, die sich so ein Paradies aufgebaut haben mit Swimmingpool und Partys und Bediensteten. Das ist ein Film, der für mich die letzten 30 Jahre Holocaust-Film hinterfragt und auch herausfordert. Das ist wirklich ganz große Filmkunst, ein wahrer Solitär im Wettbewerb und für mich der eigentliche große Gewinnerfilm.
Auch Wim Wenders war ja im Wettbewerb, auch er wurde zumindest indirekt ausgezeichnet, und zwar durch den Preis für die beste männliche Hauptrolle in seinem Film Perfect Days. Gewonnen hat der Japaner Koji Yakusho, und das zu Recht, Herr Welinski?
Ja, würde ich schon sagen. Es ist eine sehr schöne Entscheidung. Und Sie haben übrigens recht, Wim Wenders wird damit auch ausgezeichnet, weil Koji Yakusho in seiner Rolle eine Art alter Ego von Wenders spielt. Das klingt jetzt seltsam, wenn ich sage, dass er einen Mann spielt, der in Tokio Toiletten putzt. Aber dieser Mann spielt sehr zurückgezogen, lebt in einem Haus, liest nur Bücher, schläft mit William Faulkner in der Hand ein, hört auf Kassette analog, also PJ Harvey. Und wir wissen, das sind ja die Lieblingsautoren und die Lieblingsmusik von Wim Wenders selbst. Wim Wenders hat ja einen Film gedreht über Kommunikation in der heutigen Zeit. Haben die Boomer den Gen Z noch etwas zu sagen? Kann es funktionieren, dass ein alter weißer Mann einer jungen Frau etwas sagen kann? Mhm. Und seine Idee ist super, nämlich vielleicht ist ja ein Mittel der Kommunikation die Kunst. Vielleicht kommen wir über Kunst kommunizieren, wieder zueinander kommen, diese Sprachlosigkeit überwinden. Und das ist für jemanden wie Wim Wenders, der auf die 80 zugeht, nun wirklich auch ein sehr moderner Film, ein sehr gegenwärtiger Griff und Zugriff auf die Zeit von heute.
Und wie bewerten Sie jetzt die Preise der Jury? Bilden die Qualität des diesjährigen Wettbewerbs irgendwie ab?
Ja, also sie probieren es. Ich bin nicht ganz zufrieden, auch was die kleinsten Nebenpreise anbetrifft. Der türkische Film von Nuri Bilge Ceylan, About Dry Grasses, ist ein so großer, gewaltiger Weltentwurf, der einen Roman von Tolstoi erinnert. Der ist hier mit so einer Schauspielpreis bedacht worden. Das ist mir zu klein. Es ist auch schade, dass diese mutigen Formspiele bis auf den Jonathan Glazer ignoriert worden sind. Denn der große Kampf, das große Thema dieses Festivals, was in allen Filmen war, kann sich das Individuum noch in einer Welt behaupten, die einen zwingt, Position zu beziehen? Muss man immer Teil einer Gruppe sein? Muss man sich der gesellschaftlichen Druck irgendwie fügen? Wo ist die Freiheit? Können wir sie noch uns erkämpfen oder müssen wir sie aufgeben? Und da gab es andere Filme, die viel stärker darüber gesprochen haben. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, es findet gerade eine Staffelübergabe statt. Ken Loach, Wenders, das war das gestrige Kino. Justine Triet, das ist das Kino der Zukunft. Und das ist ja auch ein positives Zeichen.
Die 76. Filmfestspiele von Cannes, die Goldene Palme für den Gerichtsfilm Anatomie eines Falls von Justine Triet mit Sandra Hüller. Beobachtungen, Einschätzungen, Bewertungen von Patrick Welinski in Cannes. Dankeschön.
Sehr gerne.
Es ist ein Klassiker des modernen Musiktheaters, Alban Bergs unvollendete Oper Lulu nach Frank Wedekinds gleichnamigen Skandalstück. 1937 uraufgeführt, eine expressive Zwölftonmusik, die für heutige Ohren überhaupt nicht mehr so radikal klingt wie damals, sondern einfach ausdrucksstark, sinnlich, unmittelbar. Wir hören hier einen Ausschnitt aus dieser neuen Produktion, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden. Bei den Wiener Festwochen hatte die Lulu am Abend Premiere, eine Produktion des Theaters an der Wien. Die Titelpartie hat Vera Lotte Böcker gesungen. Sie war 2022 Sängerin des Jahres. Hier hören wir sie mit Boris Kofus als Dr. Schön.
Könntest du dich für heute Nachmittag nicht frei machen?
Was wollte diese Gräfin eigentlich?
Ich weiß nicht, sie will mich machen. Ich würde so gerne mit dir ausfahren.
Du weißt, dass ich heute auf die Börse muss.
Vera Lotte Böcker und Boris Kofus als Lulu und Dr. Schön. Die Premiere bei den Wiener Festwochen, die hat Jörn Florian Fuchs gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Diesen Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, der klang sehr dicht, sehr intensiv. Maxime Pascal hat das ORF-Radio-Sinfonieorchester dirigiert. Hat sie die Aufführung musikalisch überzeugt?
Voll und ganz. Also Maxime Pascal ist sowieso nicht nur mit seinem eigenen Ensemble Le Balcon, finde ich, einer der spannendsten jungen Dirigenten. Er ist im Sommer ja auch bei den Salzburger Festspielen, debütiert er dann am Pult der Wiener Philharmoniker. Das war heute absolut großartig. Da ist jede Nuance, jede Farbe von Alban Berg drin. Man spielt ja hier die zweiaktige Fassung. Es gibt ja diesen dritten Akt, den Friedrich Zerha, der unlängst verstorbene Komponist, vervollständigt hat. Das macht man hier nicht. Dafür gibt es am Schluss die Lulu Suite. Und das Ganze ist musikalisch absolut überzeugend. Und ich kann es auch gleich zu den Sängern sagen. Wir haben es gehört. Also Vera Lotte Birkert, sie hat schon manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen zu kämpfen, aber man merkt schon, wie kraftfordernd diese Partie ist. Das merkt man ihr schon an, das merkt man ihr auch körperlich an und eben vokal immer wieder. Bo Skofus ist sowieso einer der verlässlichsten Sänger, gerade für diese Partien, gerade im Fach von Berg etc., das war ja auch bei neuerer Musik. Und insgesamt eine gute Besetzung, sehr schön auch Anne-Sophie von Otter, die hat Gräfin Geschwitz gesungen, das ist ja die lesbische Figur, die lesbische Gräfin, die sich dann auch sehr unglücklich und unsterblich in Lulu verliebt.
Regie geführt hat Marlene Montero-Freitas, Tänzerin, Choreografin, Regisseurin, auf den Kapverden geboren, als Choreografin vielfach ausgezeichnet. Jetzt hat sie ihre erste Oper inszeniert. Wie hat sie denn ja dieses kämpferische Stück, diese Geschichte der Lulu in Szene gesetzt? Hat sie eine grundlegende Idee?
Das ist eine gute Frage. Darüber wird jetzt, glaube ich, viel gerade auf dem Premierenempfang noch diskutiert werden. Was sie macht, ist die Grundidee szenisch ist erstmal. Das spielt in der Halle Museumsquartiers, Theater in der Wien, der momentan saniert. Also spielt man in dieser Mehrzweckhalle gleichsam. Da haben wir das Orchester oben positioniert. Wir haben ein großes Pult, das man über eine Leiter nur erreichen kann. Da ist der Dirigent, da sind auch zum Teil die Protagonisten. Die spielen im Orchester und laufen auch mal um den Dirigenten herum und sind hinter dem Orchester manchmal auch. Und vorne ist ein Raum, den könnte man, denke ich, beschreiben als eine Mischung aus Klinik, aus Labor, aus auch Tonstudio. Es tauchen dort Figuren auf, die, und zwar sowohl die Sängerinnen und Sänger wie auch die Tänzer von ihrem Ensemble von Freitas, die mit Mikrofonen auftreten. Die tauchen aber auch auf als böse Clowns. Sie sind teilweise ganz seltsame Mischwesen, die man überhaupt nicht zuordnen kann. Eine der schwierigsten Produktionen, nicht nur des Stücks, die ich gesehen habe, sondern ehrlich gesagt in meinem bisherigen Kritikerleben. Und das ging großen Teilen des Publikums heute auch so.
Also da gab es einfach eingeschränkte szenische Möglichkeiten, so wie Sie es beschreiben, Auftritte, Abtritte, das ist in diesem Raum irgendwie kaum vorstellbar.
Also das Merkwürdige ist, dass diese Gesten, die oft sehr, sehr eng geführt sind, engmaschig, das sind alles so Ticks, es wird gearbeitet mit ja, Figuren, die wie Behinderte aussehen, die also anscheinend keine Arme haben, keine Beine, all das spielt eine Rolle. Das ist unfassbar genau mit der Musik in Einklang gebracht, das auf jeden Fall. Und es ist auf der anderen Seite unfassbar weit weg von dem Stück, den Konflikten und den Figuren. Also da sind vielleicht 10-20% der Emotionen und der eigentlichen Konstellation überhaupt noch erzählt. Das andere spielt in einem kompletten Paralleluniversum, das eben Frau Freitas sich mit dem Ensemble ausgedacht hat und choreografiert hat. Und das koppelt sich so irrsinnig ab von dem, was in dem Stück erzählt wird. Da habe ich wirklich selten erlebt. Also das lässt einen einerseits erstmal ratlos zurück, so bis zur Pause noch, denkt man, naja, da kommt noch was. Aber das wird immer verzettelter und immer privater letztendlich. Und das ist dann nicht mehr Kunst über Kunst, sondern das ist dann Kunst über Kunst über Kunst über Kunst. Und letztendlich dann auch irgendwo kunstgewerblich, wenn man auch manche Sachen schaut, die sich sehr wiederholen. Also für mich eine große Enttäuschung. Es gibt eine große Fangemeinde von Freitas, einige große Jubler, ein ziemlich müdes Buh, im Grunde nur ein Vorhang und dann war das wieder vorbei. Halt.
Sie hat ja viel schon bei den Wiener Festwochen inszeniert oder ist viel in Erscheinung getreten. Mhm. Ja.
Aber eben mit Schauspielbezug und mit mythischem Bezug. Und man würde denken oder hatte gedacht, das ist jetzt wirklich total folgerichtig, dieses Stück zu machen. Aber ich muss sagen, das funktioniert letztendlich hinten und vorne überhaupt nicht. Und das vermittelt sich nicht und es wird immer lähmender und man schaut dem Ganzen zu und geht eigentlich von Fragezeichen zu Fragezeichen, was sie uns damit erzählen will. Auf jeden Fall erzählt sie uns zu Lulu nicht nur nichts Neues, sondern fast überhaupt nichts über diese Figur und über die anderen Figuren im Stück.
Also leider. Also so wie Sie es schildern und ich es salopp zusammenfasse, voll daneben, auch im eigentlichen Sinn. Alban Bergs Oper Lulu bei den Wiener Festwochen, inszeniert von Marlene Montero-Freitas, dirigiert von Maxim Pascal und in der Titelpartie Vera Lotte Böcker. Für Fazit zugehört und zugeschaut und bewertet hat das Ganze Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, vielen Dank, guten Abend.
Gerne, schönen Abend, danke.
In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks, hat Heinrich Heine in seinen Memoiren geschrieben. Hilft einem diese Erkenntnis, wenn man über das Phänomen Glück nachdenkt? Es gibt unzählige Sprichwörter, Gedanken, Sentenzen. Mir gefällt zum Beispiel auch der Gedanke von Anastasius Grün. Ein Anfang ist kein Meisterstück, doch guter Anfang, halbes Glück. Und damit kommen wir zu einer Ausstellung, die sich dem großen Thema Glück zu nähern versucht, und zwar im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Hello Happiness, Alexandra Gerlach berichtet.
Ruhiges Nachtblau umgibt den Besucher am Eingang. Eine silbrig-bunt glitzernde Wand mit einer Tür und einem kleinen gelb leuchtenden Bullauge auf Augenhöhe grüßt den Gast. Kuratorin Isabel Zierson öffnet die Tür.
Als allererstes würden wir Sie einladen, ich hoffe, guck mal, wie viel wir reinkriegen. Wir machen eine kleine Tanzparty in unseren Raum ein, der als allererstes ganz viel Spaß machen soll, einladen soll, loszulassen. Und können sich hier.
Der Dancefloor ist klein, vielleicht 3x3 Meter. Eine funkelnde Disco-Kugel an der Decke zaubert bunt blinkende Reflexe an die Wände. Und die Gäste beginnen im Takt zu wippen und zu lächeln. Experiment geglückt. Ein paar Meter weiter läuft ein Videofilm auf einer großen Wand. Eine junge Frau in einem eleganten, fließenden, hell-türkisblauen Kleid hält eine langstielige Blume in der Hand und läuft beschwingt durch die Stadt. Sie lächelt, dann holt sie unvermittelt aus und schwingt die Blume gegen ein Autofenster, das mit einem Knall zerspringt. Glücklich lachend zieht die junge Frau weiter. Fröhlichkeit und Anarchie münden in diesem Videowerk der Schweizer Künstlerin Pippi Lotti-Rist in einen Glücksmoment. Doch Glück wird unterschiedlich empfunden, sagt Kuratorin Isabel Zierson.
Die Sehnsucht nach dem Glück ist etwas, mit dem die meisten Menschen sich identifizieren können, denke ich. Und wenn das konkrete Wie, Wo und Wann aber gar nicht mal so einfach zu beschreiben ist, dann muss man sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven nähern.
Loslassen, fühlen, hoffen, gemeinsam, Ruhe, Natur. In 6 Kapiteln untersucht die Ausstellung Hello Happiness das Phänomen des Glücks. Dabei geht es um unterschiedliche Praktiken und Momente, in denen positive Emotionen entstehen. Etwa in der Euphorie beim ausgelassenen Tanzen, beim gemeinsamen Lachen, in Gemeinschaft mit Freunden und Freundinnen, dem zufriedenen Moment nach dem Abschluss einer schwierigen Arbeit oder in der meditativen Ruhe eines großen Waldes. Künstlerische, kulturhistorische und wissenschaftliche Exponate zeigen, wie positive Emotionen als Energiequelle auf jeden Einzelnen wirken. Sie belegen aber auch, dass das Gelingen eines glücklichen Lebens oftmals von sozialen und kulturellen Voraussetzungen beeinflusst wird. Doch ist jetzt angesichts der großen Herausforderungen wie Ukraine-Krieg, Teuerung, Energie- und Klimakrise und all den damit verbundenen Ängsten der richtige Moment für eine Ausstellung zum Thema Glück?
Ja, aber wir haben gesagt eben gerade jetzt, weil wir glauben, dass wir das gerade alle eigentlich am nötigsten haben. Und wir haben überlegt, was können wir als Kulturinstitution dazu leisten und dazu beitragen, dass wir in einer krisengeschüttelten Welt doch irgendwie auch alle zusammen ein bisschen besser durchkommen. Und haben dann gedacht, dass wir uns den positiven Emotionen widmen wollen, also den guten Gefühlen, die uns durch den Alltag tragen und die uns helfen, auch Krisen zu überstehen.
Sagt Iris Edenheiser, Direktorin des Deutschen Hygienemuseums Dresden. Sie ist glücklich, mit dieser Ausstellung erneut die erfolgreiche Kooperation mit den Londoner Kollegen der Wellcome Collection fortzusetzen. Bereits 2007 sowie 2009 wurden große gemeinsame Sonderausstellungen über Schlaf und Traum sowie Krieg und Medizin in London und Dresden gezeigt. Jetzt also Hello Happiness. Die Kernthese: Positive Emotionen können in individuellen und gesellschaftlichen Krisen wichtige Faktoren sein für die seelische Widerstandskraft des Einzelnen und der Gesellschaft. Dabei liegt das Glück für Direktorin Iris Edenheiser oft im ganz kleinen Moment.
Also ich habe im Laufe meines Lebens doch gelernt, ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass das Glück eher auf leise Weise Einzug hält und eben nicht der große Bam-Glücksmoment ist, wie wir den vielleicht aus Hollywood-Filmen kennen und uns auch wünschen oder erzogen werden, uns das zu wünschen. Für mich sind das tatsächlich am Ende ganz banale Sachen, dass die Familie gesund ist, dass es dem Kind gut geht, dass ich eine Gemeinschaft habe von Gleichgesinnten, mit denen ich mich austauschen kann.
Die Ausstellungsmacher werfen auch einen kritischen Blick auf den Wirtschaftsfaktor Glück und den großen Industriezweig mit Heils- und Glücksversprechen, der sich dahinter verbirgt. Und sie geben vielfältige Anregungen für den Besucher, auch die kleinen Glücksmomente zu erkennen. So zum Beispiel im letzten Raum, der den Besucher mit Hilfe großformatiger, tiefenscharfer Bildwände in die lebendige Welt des Regenwaldes führt. Ihr Blick auf das Glück habe sich durch die Arbeit an der Ausstellung auch etwas verändert, meint Kuratorin Isabel Cerson.
Ich habe noch mal mehr darüber nachgedacht, was das eigentlich alles für kleine Dinge sind, die einem so glücklich machen. Insofern, ja, hat sich schon ein bisschen verändert. Ja.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Musiker Roger Waters wehrt sich gegen Kritik an einer seiner Shows in Berlin. Auf Twitter schrieb er, das seien böswillige Angriffe. Die kritisierten Elemente seines Konzertes seien als klares Zeichen gegen Faschismus und Ungerechtigkeit zu verstehen. Der 79-jährige Sänger war in der vergangenen Woche bei einem Konzert in einem langen schwarzen Ledermantel und mit einer roten Armbinde aufgetreten. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Volksverhetzung. Die Kleidung habe der eines SS-Offiziers geähnelt, sagte ein Polizeisprecher. In den USA sind zwei Klimaaktivisten wegen einer Protestaktion in einer Kunstausstellung am Freitag in Washington in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft wird ihnen Verschwörung zur Begehung einer Straftat gegen die Vereinigten Staaten und Schädigung eines Museums vorgeworfen. Demnach stellten sich der Mann und die Frau zuvor den Behörden. Sie werden beschuldigt, im April in der National Gallery of Art in Washington die Vitrine und den Sockel der Skulptur »Kleine 14-jährige Tänzerin« des französischen Künstlers Edgar Degas mit Farbe beschmiert zu haben. Durch die Attacke entstand laut Staatsanwaltschaft ein Schaden in Höhe von umgerechnet 2.200 Euro, für dessen Beseitigung das Werk 10 Tage aus der Ausstellung genommen werden musste. Den beiden Aktivisten drohen bis zu 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 250.000 Dollar. In Europa hatten Klimaaktivisten im vergangenen Jahr unter anderem Gemälde von Vincent van Gogh, Claude Monet und Francisco de Goya attackiert. Das Sursok-Museum in Beirut hat knapp 3 Jahre nach der großen Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt wieder eröffnet. Seit gestern Abend können die Ausstellungen mit moderner und zeitgenössischer libanesischer Kunst wieder besucht werden. Das stark beschädigte Haus und Artefakte seien während der Schließung saniert bzw. repariert worden, hieß es. Das Gebäude war einst die private Villa des Kunstsammlers und Namensgebers Nicolas Ibrahim Sursok. Bei der Explosion in Beirut am 4. August 2020 waren mehr als 190 Menschen getötet und rund 6.000 verletzt worden. Sie soll durch große Mengen einer Chemikalie ausgelöst worden sein, die über Jahre ohne Schutzmaßnahmen im Hafen gelagert wurde. Das Sursok-Museum liegt 800 Meter vom Explosionsort entfernt. In Ägypten sind bislang unbekannte antike Werkstätten und Gräber in der Nekropole Saqqara der Öffentlichkeit gezeigt worden. Sie wurden wahrscheinlich zur Mumifizierung von Menschen und heiligen Tieren genutzt und sind bis zu 2400 Jahre alt. Der Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, Waziri, sagte, bei den Gräbern handle es sich um die eines hohen Beamten und eines Priesters. In den vergangenen Jahren hat die ägyptische Regierung neue archäologische Funde stark beworben. Sie hofft, dass solche Entdeckungen den Tourismus ankurbeln.
Ein Oratorium ist ein dramatisches Stück Kirchenmusik zum Lobe Gottes, oft mit einer packenden Handlung. Und da ist es naheliegend, solch ein Werk nicht in einer Kirche aufzuführen, irgendwo vorne am Altar oder auf einer Empore, sondern auf einer Bühne, einer Opernbühne. Heute ist das mal wieder geschehen, und zwar an der Komischen Oper in Berlin. Dort hat der Opern- und Filmregisseur Axel Ranisch Georg Friedrich Händels Oratorium Saul in Szene gesetzt. Im Mittelpunkt der Handlung neben dem ersten König Israels, König Saul, steht der Hirte David, der Goliath mit einer einfachen Steinschleuder ja getötet hat. Uwe Friedrich hat die Premiere an der Komischen Oper gesehen und ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nicht alle sind ja bibelfest. Was hat es denn mit diesem David auf sich, der ja ein ganz hervorragender Musiker war und der ja auch eine steile Karriere gemacht hat, vom Hirten zum König?
David ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass er Goliath erschlagen hat, den Riesen, und der abgeschlagene Kopf Goliath spielt auch eine riesige Rolle in dem Bühnenbild von Falco Herold. Der wird also reingeschoben und bespielt ganz imposant. David soll verheiratet werden mit einer der Töchter von Saul, mit Michal oder Merab. Wir bleiben der Einfachheit halber bei der deutschen Aussprache, auch wenn Englisch gesungen wurde heute. Und da kommt es dann zu großen Eifersuchtsszenen. Es kommt zu, die eine Tochter will ihn nicht, die andere will ihn aber doch. Jonathan, der Bruder in dieser Familie, der hat auch ein starkes Love Interest an David. Und in Axel Ranischs Inszenierung erinnert es dann gleich auch so ein bisschen an Pasolinis Theorema, was ja interessanterweise in 14 Tagen an der Deutschen Oper uraufgeführt wird, eine neue Oper von Giorgio Battistelli, dass also David in diese Familie eindringt und alle was von ihm wollen, ohne dass er so genau weiß, was es ist. Er ist der Katalysator in diesem Kammerspiel.
Was macht jetzt die Qualität dieser Musik aus? Also das Dramatische, wie hat das Georg Friedrich Händel gestaltet?
Es ist natürlich geschult an den Opern. Er hat ja diese Oratorien geschrieben, nachdem die Opern nicht mehr so erfolgreich am Markt waren. Die sind interessanterweise auch in Theatern aufgeführt worden, nicht in Kirchen damals. Er wird dann in der Form sehr viel freier, indem er nicht mehr an diese ganz enge ABA-Form und die Gleichnisarien der italienischen Oper gebunden ist. Da gibt es ja immer dieses, ich fühle mich ganz traurig, ich singe jetzt mal ein Lied über getrennte Liebhaber, ich fühle mich gerade ganz gehetzt, ich singe eine Jagdarie. Das findet in den Oratorien nicht mehr statt. Insofern deshalb ist es viel interessanter oder erstmal sehr interessant für heutige Regisseure, weil sie nicht mehr in dieser starren italienischen Opernform gefangen sind.
Wir wollen einfach mal einen kurzen Klangbeispiel uns anhören. Wir hören den Countertenor Airie Nussbaum Cohen als David in der Rolle des David. Wunderbaren Drive, diese Musik in dieser Interpretation an der Komischen Oper. Hat sie das musikalisch ja überzeugt?
David Bates bringt da wirklich eine Menge Energie rein in diese ganzen sehr unterschiedlichen Arien. Das Orchester folgt ihm auch sehr engagiert. Interessanterweise haben Axel Ranisch und er, der Dirigent, noch als eine Art Coda angehängt das Lied King David von Herbert Howells in einem Arrangement von Ian Farrington. Das ist ein sehr, sehr schönes eigentlich Klavierlied von vor 100 Jahren, ziemlich genau vor 100 Jahren geschrieben, bringt eine ganz andere harmonische Welt rein. Mhm. Diese englische Musik derzeit, die wir hier in Deutschland ja auch kaum mal hören, da geht es nämlich darum, dass nach diesen ganzen traumatisierenden Erlebnissen Davids, also Jonathan und Saul sterben in der Schlacht, er wird zum König, er wird eingesetzt, inzwischen hat er ein Kind bekommen und weiß, oder ahnt zumindest, das wird so weitergehen, er fällt in Depression. Und in diesem Lied geht es darum, dass er der Nachtigall zuhört, bis seine Traurigkeit gelöst ist. Und das bringt nochmal eine ganz andere Farbe in die
Szene. Beschreiben Sie doch noch, Herr Friedrich, auch ein bisschen die Szenerie. Also, der muss ja ein Bild machen.
Also wir haben diesen bereits von mir erwähnten, abgeschlagenen, monströsen Kopf Goliaths in einer Art Palastarchitektur, auch schon etwas mitgenommenen Palastarchitektur im ersten Teil. Wir befinden uns in der Gegenwart, das sieht man an an Requisiten auf der Bühne, also eine riesige Stereoanlage zum Beispiel, mit der Jonathan dann Musik hört. Wir hören es nicht verstärkt, also wir sehen nur, dass wir in der Gegenwart sind. Es wird sehr witzig eingesetzt, eine Art Himmelbett, wo dann David und Michal verschwinden und Jonathan ist doch sehr, sehr eifersüchtig, dass er nicht zum Zuge kommt. Im zweiten Teil ist Goliaths Kopf zu einem Totenschädel geworden, dass diese Palastarchitektur inzwischen wirklich eine Ruine, wenn die Hexe von Endor beschworen wird. Also es ist eine Niedergang Anfangsgeschichte einer zerfallenden Familie unter dem Patriarchen Saul, der seinen Laden einfach nicht mehr im Griff hat.
Also ihr Fazit, ein starker Abgesang, muss man eigentlich ja sagen, weil ja die komische Oper jetzt geschlossen wird, vorübergehend.
Das war die letzte Premiere im Haus vor der Renovierung. Es hatte auch so ein bisschen Wehmut. Man hat sich vielleicht auch ein bisschen selbst gefeiert im Publikum mit etwas Abschiedsschmerz. Aber das ist schon eine sehenswerte Sichtweise auf diese Geschichte, die natürlich diesen ganzen religiösen Erzählungen aus dem Alten Testament ja zugrunde liegen. Also was Gott nun davon wollte oder ob es irgendeine Vorsehung gibt, das interessiert Axel Ranisch weniger, sondern es ist eine im Grunde zeitgenössische Polyamore, wenn man so will, Geschichte und was für Verwüstungen da stattfinden können.
Georg Friedrich Händels Oratorium Saul in einer szenischen Version, aufgeführt an der Komischen Oper Berlin, inszeniert von Axel Ranisch, dirigiert von David Bates und rezensiert von Uwe Friedrich. Dankeschön.
Gern.
Er war ein ganz bedeutender Fotograf seiner Zeit, doch nach seinem Tod 1966 wurde Friedrich Seidenstücker schnell vergessen. Er hat das Berlin der Weimarer Republik fotografiert und konnte seine Werke gut auch damals an Zeitschriften verkaufen. Während der Nazizeit wurden die Aufträge weniger und im Nachkriegsdeutschland konnte er an seinen Ruhm von einst nicht mehr anknüpfen. Posthum dann ein großer Erfolg. Auf der Documenta 6 1977 waren Werke des Fotografen zu sehen. Nun hat das Sammler-Ehepaar Ann und Jürgen Wilde eine bedeutende Sammlung mit Werken von Seidenstücker der Münchner Pinakothek der Moderne geschenkt. Was dort zu sehen ist, sagt uns Tobias Krone.
Es ist dieser schöne Abend im Mai. Draußen vor der Pinakothek der Moderne trifft sich die studentische Bellezza zu Fitnessübungen und Kaltgetränken im Sonnenuntergang. Und ich habe noch die Pfütze im Kopf. Eine besonders große Berliner Pfütze vor dem Bahnhof Zoo. Dorthin zog es den Berliner Fotografen Friedrich Seidenstücker 1925. Er postierte seine Kamera und beobachtete, was passierte. Die Kuratorin der Ausstellung, Simone Förster.
Dieses Einfrieren eines Bruchteils einer Sekunde zeigt quasi diesen Moment oder diese Bewegung auf dem Höhepunkt. Und wir Betrachtenden können uns die Geschichte davor und aber auch das Ende der Geschichte selbst erzählen über dieses Bild.
Damen, die ihre Röcke lupfen, um ans andere Ufer zu starksen. Andere, die Anlauf nehmen oder schon im Flug die Stöckelschuhe zur Landung ansetzen. Friedrich Seidenstücker gelang es mit ruhiger Hand und kaltem Auslösefinger, das Spektrum der Menschen und Bewegungen in der Hektik des Großstadtverkehrs zu zeigen. Und das im klaren Spiegel der Regenpfütze. Jürgen Wilde begeistert genau dieser Blick auf die Welt.
Und dass es ihm wirklich gelungen ist, bei seinen Fotografien immer den Moment zu erfassen, der wirklich der Höhepunkt des Geschehens war.
Der ehemalige Galerist und Sammler hat zusammen mit seiner Frau Ann das vergessene Werk Friedrich Seidenstückers wiederentdeckt. In den 60er Jahren fanden sie im Nachlass des Fotografen Franz Roh einen Zeitungsschnipsel mit einem Foto eines gewissen Seidenstücker. Den Vornamen mussten die Wildes erst noch herausfinden. Die abenteuerliche Suche nach dem Nachlass Seidenstückers über einen Kunsthändler, der diesen mangels Nachfrage beinahe auf den Müll gekippt hätte, ist im Katalog der Ausstellung nachzulesen. Die Wildes haben dafür gesorgt, dass er 1977 auf der Documenta ausgestellt wurde. Friedrich Seidenstücker, der eigentlich Bildhauer gelernt hatte, der dann aber mit humorigen Fotografien von Tieren und Menschen im Zoo das Massenpublikum erreichte.
Wenn man die Gesellschaftsmagazine der Zeit, die illustrierten Zeitschriften anschaut, dann ist immer die letzte Seite, die Seite mit den Witzen und auch mit den Witzfotografien sozusagen, da sind die lustigen Bilder, die Seidenstücker gemacht hat, vielfach publiziert worden. Das ist sein Erwerb quasi.
Ein Kuhkopf, der in einen klobigen Kinderwagen glotzt. Solche Schnappschüsse stellen das Frühwerk dar, das sich mit seiner Leichtigkeit vom Werk des Zeitgenossen Heinrich Zille abhebt, findet der Museumsdirektor Bernhard Marz.
Gerade in der Gegenüberstellung zwischen Seidenstücker, den man nicht so gut kennt und jetzt immer besser kennenlernt, und Zille, den alle kennen, wird deutlich, dass beide verschiedene Spielarten des Humors haben. Heinrich Zille ist immer ein bisschen entlarvend. Er lässt uns auf Kosten anderer lachen. Und bei Seidenstücker, da kommen wir selber zum Lächeln. Das ist ein warmherziger Humor.
Mit Empathie fängt Seidenstücker aber auch das Elend der Arbeiter ein, der Tagelöhnerinnen, genauso wie das scheinbar Unscheinbare. Ein Junge, der schwerfällig einen Kinderwagen zieht, an dem nochmal ein Bägelchen hängt, mit einem weiteren Kind im Schlepptau. Die Selbstvergessenheit kindlicher Blicke. Besonders fasziniert Seidenstücker der Wannsee und die Badegesellschaft. War einem bewusst, dass auch damals schon manche Liebespaare eng umschlungen am Strand lagen? Die Wahl der Motive offenbart eine durchaus ambivalente Haltung. So fotografiert er sowohl glänzende Frauenhintern im Badeanzug, als auch Frauen, die sportlich ins freie Wasser kraulen. Er schnappt die Gestalt einer Frau im eleganten weißen Hosenanzug auf, von hinten, wie sie barfuß Treppen hinaufsteigt. Seidenstücker muss ihn gespürt haben, den weiblichen Drang nach Freiheit. Doch sein männlicher Blick bleibt dann doch wieder dem Voyeuristischen verhaftet. Die Kuratorin Simone Förster formuliert es so.
Sein Blick war etwas, was wir uns in vieler Hinsicht ja heute auch wünschen. Unvoreingenommen, direkt und nicht wertend in der Weise. Das hat ihm möglicherweise auch das Bein gestellt quasi oder der Rezeption seines Werkes, weil er war kein politisch engagierter Fotograf.
Erhellend sind diese Bilder besonders heute wieder, da unser Augenmerk in Kultur und Forschung vor allem den Avantgarden und Brennpunkten der Weimarer Republik gilt und man von der großen Masse der Gesellschaft, ihrem Alltag, eigentlich erstaunlich wenig weiß. Die Bilder Friedrich Seidenstückers zeigen, ja, auch jenseits der intellektuellen Zirkel, der Opiumhöhlen und Travestieclubs gab es das, den Müßiggang, die Liebe, Sinnlichkeit und Freiheit. An einem ganz banalen Sonntagnachmittag, irgendwo in Berlin.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag und jetzt folgt der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist? Und wie viel muss man dafür wissen? Für die Unvollkommenheit der Vorstellungen, die über solcherlei Wissen kursieren, hat Robert Musil in seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« ein elegant suggestives Bild gefunden. Die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in die Tasche stecken kann, sondern eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Das schöne Bild, das schöne Zitat und die schöne Frage davor, wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist, finden Sie in der Taz. Die Zeilen bildeten den Auftakt, um den in Cannes gezeigten Film Anatomie d'une Chute zu loben. Sandra Hüller spielt darin eine Schriftstellerin unter Mordverdacht und damit, was man denn tatsächlich weiß, wissen kann oder nur glaubt zu wissen, wird in diesem Werk klug und wirkungsvoll gespielt. Und die Taz hatte den richtigen Riecher. Anatomie eines Falls, ein Film der französischen Regisseurin Justine Triet, gewann die Goldene Palme. Hans-Georg Rodeck von der Welt verstand sich in dieser Woche eher als listiger bis hinterlistiger Sidekick an der Croisette und schaute sich um. Es gibt inzwischen ziemlich viele rote Teppiche mit Frauen, mit Asiaten, mit Queeren. Aber wer sieht sie sich an? Folgt eine Altmeisteraufzählung derjenigen Filmemacher, die den Spätherbst ihrer Karriere erleben und doch in Cannes im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Vogue gesprochen, alles alte weiße Männer. Martin Scorsese, 80, Marco Bellocchio, 83, Wim Wenders, 77, Nanni Moretti, 69 und nicht zu vergessen der wieder putzmuntre Aki Kaurismäki, 66. Beseelt von so viel männlichem Alter kommt der Weltautor zu diesem Fazit am Ende seines Textes. Gérard Depardieu, ein Übergreifer ohne Reue, erfreut sich unverändert weit verbreiteten Respekts. Cannes ist nicht New York und hat auch keinerlei Absicht, es zu werden. Eine der Bühnen, auf denen in Deutschland gegenwärtig eine Art Kulturkampf tobt, sind die Straßen, auf denen junge Leute kleben. Eine neue Deftigkeit holt die politische Sprache ein, schrieb die Frankfurter Allgemeine, auf andere, psychologisch viel empfindlichere Weise als durch bayerische Kriminalisierung werden die Aktivisten der letzten Generation durch das Verdikt des Kanzlers völlig bekloppt getroffen. Intellektuell sind die Widerstandskämpfer der letzten Generation damit vogelfrei gestellt. Sie erscheinen als nicht satisfaktionsfähig in jeder Hinsicht. Scholz weiß genau, was er tut, wenn er die Aktivisten so kolloquial wie dreist abmeiert, statt mit ihnen zu rechten. Gustav Seibt konzentrierte sich in der Süddeutschen Zeitung auf den Unmut, den die Anhänger der letzten Generation auf sich ziehen, den Unmut auch vieler, die ihr Anliegen teilen. Und die Süddeutsche zählt auf, wen das Festkleben trifft. Mütter mit Kindern, die aufs Klo müssen, Väter, die Kinder von der Kita abholen, Reisende, die Flüge und Züge versäumen, um unter all dem von den vielbesprochenen Rettungsfahrzeugen zu schweigen. Für SZ-Autor Seibt sind die Klebeaktionen ein Bruch mit der Protestgeschichte der Bundesrepublik. Sonst habe sich Widerstand stets an konkreten Orten ereignet, die mit konkreten Zielen in Verbindung standen. Etwa bei den Protesten gegen Stuttgart 21, die Startbahn West oder in Gorleben sei das so gewesen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, eigentlich sei es ganz einfach, erklären die Sprecher der letzten Generation immer wieder, wenn man ihre eher moderaten Forderungen erfülle, müssten sie sich nicht mehr ankleben. Mit solchen Verlautbarungen aber machen sich die Aktivisten zu emotionalen Automaten, die unverrückbar nur dann funktionieren, wenn man oben eine festgelegte Münze einwirft. So sprechen übrigens auch Geiselnehmer. Forderung erfüllt, geiselfrei, ganz einfach ist das. Nonchalant und voller Lebensfreude ignorierte die Neue Zürcher Zeitung für einen Moment die Zwiespältigkeit der sehr warmen, sehr sonnigen Sommer der letzten Jahre und widmet sich einem wichtigen Utensil, der Sonnenbrille. Der moderne Mensch möchte vorbereitet, natürlich auch geschützt sein. Vor allem jedoch möchte er insgeheim ein anderer sein, die Sommeredition seiner selbst. Frischer, cooler, prickelnder. Um cool und prickelnd zu sein, dabei kraftvoll bis zum Bersten, dafür brauchte Tina Turner nur sich selbst. Simply the Best titelten gleich mehrere Feuilletons zum Abschied der Sängerin, die im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Das war der Tina Turner Move und wird es bleiben. Ausbruch, Freiheit, so die Frankfurter Allgemeine über die Sängerin, deren ganz große, ganz atemberaubende Karriere ja erst in reiferen Jahren begann, als sie sich ihres prügelnden Ehemanns entledigt hatte. Barbara Dribusch betonte in der Taz, dass Tina Turner mit ihrem Sound und ihrer Werbe jenseits der 45 auch ein Rollenmodell gegen die Alterungsangst junger Frauen gewesen sei, outet sich als dankbarer 66-jähriger Fan und zitiert aus der Autobiografie der Sängerin, in der es heißt: Tatsächlich hatte mein sexy Bühnenoutfit eher praktische Gründe. Netzstrumpfhosen haben seltener Laufmaschen als normale Strumpfhosen. In einem kurzen Rock, der die Beine freilässt, tanzt es sich besser. Auf Leder sieht man weder Schweiß noch Schmutz und Leder wirft keine Falten. So viel zum Thema Sexappeal. Tina Turner. Simply the best. Die Kirchen, scharfe Kurve, sind derzeit alles andere als in Bestform. Ihnen kommen die Anhänger abhanden. Kurz vor Pfingsten berichtete die Frankfurter Allgemeine über Überlegungen, beim Mitgliederschwund gegenzusteuern und fragt schon in der Überschrift: Ist Abendmahl to go die Alternative?
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.